Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Ich würde jetzt einfach passend zum Thema heute ein lautes Wuff nach Köln rübergeben und mich auch dabei nicht mehr beruhigen und vielleicht noch ein Wuff hinterher schicken. Genau. Weil ich mich sehr freue, dass Sarah da ist und deshalb als Hundebesitzer muss man dann logischerweise dann auch mal, finde ich, auch mal ordentlich anfangen zu bellen. Aber das ist das Thema heute. Wie viel bellen ist okay und wann wird es eine Klefferei und wann nervt es und wann sollte ein Hund einfach mal die Schnauze im wahrsten Sinne des Wortes halten können. Liebe Sarah, erstmal einen wunderschönen guten Morgen nach Köln.
Guten Morgen nach Hamburg.
Nach Hamburg noch.
Hamburg. Morgen in Köln. Ja, das muss man bei dir ja immer erstmal fragen, wo du gerade so dich rumtreibst.
Das stimmt, da hast du auch recht. Das stimmt allerdings. Ja, wie oft haben deine Hunde heute Morgen schon gebellt?
Heute noch nicht. Es ist
noch gar nicht.
Nee, es war noch keiner da. Also sonst wäre das selbstverständlich schon passiert, aber die Tür könnte gleich kommen. Also noch ist keiner gekommen, also konnte sie auch noch niemanden melden.
Interessant. Und wie macht sie das so? Also wann macht sie das so? Am liebsten? Wann bellt sie am liebsten?
Also bei Boogie ist so, wir haben ja eine unausgesprochene, nee, eigentlich ist es doch ausgesprochen. Also wir haben eine Abmachung. Boogie ist natürlich aufgrund ihrer Natur und Rasse ist das ja ein sehr wachsamer Hund, der auch gerne sein Territorium schützt und beschützt. Und jetzt ist es ja so, dass sie nicht die Chefin ist, sondern das bin ja ich. Und sie muss mir ja dann melden, wenn es was zum Melden gibt, wenn da was ist. Das ist ihre Aufgabe. Also sie steht vor und sagt Bescheid, wenn da was ist, was sie glaubt, da nicht hinpasst. Okay. Und die Abmachung ist, dass ich entscheide dann, wie lange sie das meldet und wie intensiv sie das meldet und wann dann auch mal gut ist mit Melden. Und so haben wir eigentlich eine relativ klare Vereinbarung und das funktioniert in der Regel ganz gut. Manchmal hängt, also ich sag mal so, wenn jetzt ein Eichhörnchen bei uns im Garten ist, dann geht's mit ihr durch. Das kann sie nicht ertragen. Das ist zu krass. Aber
das ist zu krass.
das ist zu krass.
Ja, da ist das Eichhörnchen. Das ist viel zu krass für diese
Eichhörnchen sind einfach viel zu krass. Und Katzen. Katzen sind auch einfach extrem krass. Aber ich glaube, wirklich untoppable sind die Eichhörnchen. Eichhörnchen haben absolut kein Recht, in die Nähe unseres Gartens zu kommen. Alle anderen Menschen, Tiere oder Geräusche werden gemeldet. Und dann kommt von meiner Seite dann, okay, Boogie, Schluss. Und dann darf sie von da an brummeln. Also das, zeigt sie halt auf diese Art, dass ihr das nicht gefällt und dass sie misstrauisch ist. Aber sie bellt dann nicht mehr. Weil das Bellen geht mir natürlich dann ab einem gewissen Punkt auch tierisch auf den Zeiger und die Leute erschrecken sich. Und bei uns an der Tür ist es schon so, dass die Pakete immer nur noch da stehen und die Menschen sind entweder hinter Autos oder irgendwo um die Ecke versteckt. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Sache. Sollen die ruhig alle wissen, dass die bei mir wohnt, die Boogie.
Absolut. Bei mir war es bisher sehr stumm. Also sehr, sehr stumm. Sowohl Spanier als auch Bilbo bellten nicht, wenn es klingelte oder wenn jemand im Haus fuhr war oder keine Ahnung. Es war sehr ruhig. Ich habe das sehr genossen, einige Jahre lang bei Spanier, insgesamt schon 12 Jahre lang bei Bilbo, 3,5. Und jetzt kommt so ein junger Scheißer mit dazu, der eine Stimme hat, die sehr durch Mark und Bein geht, weil sie beim Bellen hinten raus einen Vibrator eingebaut hat, der mitschwingt. Mhm. Wenn du dir das vorstellen kannst, so Jagdhunde machen ja komische Geräusche manchmal.
Mhm, absolut.
Und da ist er ein sehr stimmgewaltiger, ein kleiner Hund. Also klein geht, also mittelgroß. Doch, viele sagen großer Hund. Und im Vergleich zu Bilbo sehr klein, aber das ist auch für mich.
Kein Maßstab,
nicht wirklich fair. Ja, und wenn etwas unheimlich ist oder wenn etwas verdächtig ist, wird angeschlagen. Das System ist mir noch nicht so ganz bekannt, also nicht ganz logisch erscheint es mir nicht, aber ich muss mir den Hund auch erstmal richtig zurechtlegen, wie in anderen Situationen auch. Das hat aber dazu geführt, dass die anderen beiden, Spanier und Bilbo, in der Meinung sind, wenn Pelle die Stimme erhebt, muss irgendwas sein. Und stimmen mit ein. Also so haben wir jetzt ein kleines Orchester.
Oi.
Und ich bin der Dirigent und versuche gerade, zu überlegen, wann sage ich, ist es okay und wann sage ich, ist, ihr seid nicht diejenigen, die aufpassen. Ich bin derjenige, der aufpasst. Und solange ist wirklich Schnauze halten angesagt. Und das, da finden wir gerade einen Weg. Und auf diesem Weg sind wohl einige Hundebesitzer. Da bin ich mir ziemlich sicher und das wollen wir heute besprechen. Aber zuvor die legendäre Frage, wie war dein Hundemoment der Woche?
Tja, schwer. Es gab gar keinen wirklichen bei mir diese Woche. Also ich meine, abgesehen von den üblichen Hundemomenten, die schönen Momente mit den Kindern, die schönen Momente mit meinem Hund, die ich sowieso immer genieße. Aber es war nichts dabei, was jetzt erwähnenswert wäre. Deswegen die Frage direkt zurück. Wie war denn dein Hundemoment der Woche? Da gibt es bestimmt was, oder?
Ja, es gibt einen sehr schönen, also traurig, aber auch sehr schön, weil sich Pelle verletzt hat und krass war zu sehen, wie die beiden anderen Hunde darauf reagiert haben. Mhm. Und das fand ich insofern bemerkenswert, als dass, ja, wir waren nicht dabei, als er sich verletzt hat und konnten es nicht sehen, aber Spanja hat mir die Stelle gezeigt, wo das passiert ist.
Ach, hat sie ihn da geleckt, oder?
Nee, sie hat mir die Stelle gezeigt, wo das im Hof passiert ist. Und zwar war das so, dass sie an einer Stelle stand und schnüffelte und mich anguckte. Ach. Und das immer wieder. Und in der Tat war da so ein kleines bisschen, mini kleiner Flecken Blut. Das ist, hatte damit zu tun, dass er so ein bisschen auch sich das Kinn aufgeschlagen hatte. Nicht wild, es ist wirklich ein mini kleiner. Also das war eine
Gesichtsbremse.
Eine Gesichtsbremse, aber diese Gesichtsbremse war wirklich so klein, dass du sagen kannst, es war vielleicht ein halber Zentimeter. Mhm. Und da war es so ein bisschen Blut raus und das war tatsächlich ein Tropfen Blut, der sehr eindeutig einfach nur daherkommen konnte. Mhm. Und also ich hatte, ja, also ich war hatte, also normalerweise, wenn mich Spanja anguckt und mehrfach anguckt und sie an der Stelle stehen bleibt, dann weiß ich, irgendwas will sie mir sagen. Und das war genau so. Und dann habe ich mir das angeguckt, dachte mir, krass. Also zumindest weiß ich jetzt, wo es passiert ist. Und in der Verlängerung einfach zu sehen, wie Hunde auf der einen Seite sehr brutal sein können, wenn es einem anderen Hund nicht gut geht, weil sie eine gewisse Normalität nach außen scheinbar walten lassen. Also das Leben geht weiter und man nimmt den Hund, dem es nicht so gut geht, einfach, ja, man registriert es, aber man macht kein großes Ding daraus. Und auf der anderen Seite, wenn der Moment dann passt, und das war bei Spanja und Bilbo zu sehen, sind sie unfassbar sensibel mit ihm und erlauben ihm Dinge, die sie normalerweise nicht erlaubt hätten. Also zu dritt im Auto zum Beispiel hat sich Pelle einfach mit dem Kopf andauernd, den Kopf andauernd auf Spanjas Rücken gelegt. Und das hat sie ausgehalten, obwohl nicht so wahnsinnig viel Platz war und obwohl sie sich wirklich 2 Stunden lang quasi deshalb nicht bewegen konnte. Aber sie hat sich nicht bewegt. Und er konnte einfach seinen Kopf auf dem Rücken liegen lassen. Und Bilbo hat gestern Abend genau dasselbe Gespür gehabt und hat sich dann einfach Kopf an Kopf, Pelle lag auf der Seite und Bilbo hat sich auch auf die Seite gelegt, aber so, dass eben sein Kopf ganz nah an Pelles Kopf war. Auch eine Form von Nähe, die Bilbo normalerweise überhaupt nicht zulässt und aber auch schon gar nicht proaktiv irgendwie ansteuert. Und also zu sehen, wie, ja, du hast es ja auch oft genug gesagt, Mitleid bei Hunden gibt es nicht, das ist einfach was Menschliches, das ist dann auch so, das Leben geht weiter und man hat eine gewisse, vielleicht auch, schützt das auch, weil man dann auch dem Hund, dem es nicht so gut geht, zeigt, hey, komm mal klar, los, also eine gewisse Motivation durch Wegignorieren oder es eben, ne? Aber dann an der richtigen Stelle, in ruhigen Momenten es dann auch zeigen.
Es ist dann vielleicht auch einfach kein Mitleid, sondern auch Fürsorge.
Genau, Fürsorge im Sinne von, wir lassen dich jetzt auch mal alleine machen, du musst auch wieder auf die Beine kommen, wir können nicht die ganze Zeit um dich rumschlawenzeln, sondern du musst halt einfach auch deinen Teil dazu beitragen. Eigenverantwortung. Das ist natürlich jetzt sehr weit und sehr menschlich gegriffen und gedacht, aber sehr klar zu erkennen. Und eben diese sensiblen Töne, das ist ja eigentlich der Grund, warum ich mich immer wieder dazu entscheide, auch Hunde übrigens auch explizit aus dem Tierschutz zu übernehmen, weil genau diese ganzen sensiblen Zwischentöne, das ist das, was für mich eigentlich das Leben mit Hunden ausmacht, weil man daraus so viel ableiten und so viel davon lernen kann. Das ist deshalb eine Riesenbereicherung, einfach genau hinzugucken und einfach auch sich daran zu erfreuen an kleinen Gesten, die das Leben so unfassbar, ja, auch erwärmend machen. Weil es eine Art und Weise ist, die uns Menschen teilweise eben abgeht. Ja, weil wir vielleicht einfach auch geprägt sind durch das Leben in der Großstadt, dass man eine gewisse Geschwindigkeit hat und auch viele Dinge gar nicht eingeht, weil es einem auch alles zu viel ist und so weiter. Und das ist bei Hunden nie, 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 nie der Fall. Und das ist eine große Stärke dieser tollen Wesen. So, jetzt habe ich aber genug der Philosophie.
Das war sehr liebevoll, was du gesagt hast.
Ja, weil es auch so war und weil es auch so ist. Und es tut gut zu sehen, wir sind mit der Aufgabe, uns um den Hund zu kümmern, nicht alleine, sondern es ist in der Tat, das ganze Rudel steht parat und guckt im Rahmen der Möglichkeiten, dass es dem Kerl dann auch wieder besser geht. Nichts Dramatisches, aber es ist halt irgendwie auch doof. Ja, das war mein Hundemoment der Woche und trotzdem ist er durchaus in der Lage, Menschen, die ihm nicht geheuer sind, im Wald mal anzublaffen. Da ist dann bei mir zum Beispiel der Punkt erreicht, was ich nicht geil finde, das soll er nicht. Und da trainieren wir gerade und sehr intensiv mit einem sehr lauten, aber bestimmten Scht. Darauf reagiert er ganz gut und darf dann auch in meiner Nähe sein und darf dann auch ruhig ein bisschen Schutz suchen, jetzt am Anfang. Und danach wird er sich dran gewöhnen müssen, dass ich dann auf die Seite gehe. Da muss er selber klarkommen. Aber klar ist, dass das unterbunden wird und genauso auch, dass jetzt hier in der Wohnung in Hamburg, dass er nicht andauernd anfängt zu bellen, wenn jemand mal durch den Hausflur geht. Das ist auch nicht okay. Auch wenn es klingelt, ist es nicht okay zu bellen und es ist auch nicht okay zu brummen, wenn einem irgendwas nicht passt. Das Brummen finde ich auch äußerst unangenehm. Also wir hatten auch gestern eine Situation, das ist dann kein Bellen, aber es ist dann eine Reaktion in Form der Stimme, die mir nicht gefällt, wenn man ihn streichelt und wenn man das eigene Gesicht zu nah an seinem Gesicht hat, dann kommt ein Brummen. Oder kam ein Brummen. Und das ist etwas, was ich gar nicht geil finde. Und ja, da sind wir im Moment an dem Punkt. Wo ist es für dich sinnvoll? Und wo sind die Grenzen? Und wo ist es so, dass du sagst, okay, wenn ihr es nicht wollt und wenn ihr von euch entscheidet, ich habe keine Lust darauf, dass mein Hund in Situation A, B, C anfängt zu bellen, was tun? Es gibt ja Menschen, die kennen wir beide auch, die stehen das ganze Hundeleben lang im Wald und schimpfen ihren Hund aus und der Hund.
Ja, das ist ja auch eine Energienübertragung. Ist ja immer schlecht, wenn du dann auch so reagierst wie dein Hund. Wenn der jetzt bellt und schreit und hysterisch ist und du das auch wirst, ist das auf jeden Fall, denke ich mal, jetzt nicht sehr zielführend. Also das kann ich pauschal schon mal sagen, weil ich glaube, das wird übergreifend zutreffen. Allerdings gibt es natürlich viele Wege, die nach Rom führen und viele Auslöser auch. Und es gibt viele verschiedene Charaktere. Also der Hund bellt und brummt nicht immer aus dem gleichen Grund. Es kann Unsicherheit sein. Er kann auch einfach denken, dass das seine Aufgabe ist. Es ist einfach nur sein Job. Manchen macht es einfach auch Spaß und sie sind sehr stimmintensiv. Es gibt Rassen, die nur dafür auch gezüchtet wurden. Also die sollen ganz viel melden, bellen, quietschen, brummen. Andere wurden extra leise gezüchtet, weil sie anderen Zwecken dienten.
Sag also, mal Beispiele vielleicht.
Wenn du ein Beispiel zum Beispiel der Beagle ist für mich ein gutes Beispiel. Beagle wurden ja viel für die Treibjagd auch eingesetzt und sind Meutehunde, die sich gegenseitig auch immer schön hochschaukeln durften. Das war auch völlig okay und erlaubt. Und die treiben ja, das heißt, die sollen ruhig auch bellen und Krawall machen hinter dem, was sie treiben. Also Hetzjagd und Treibjagd. Das ist jetzt eine Rasse, die relativ stimmintensiv ist. Also die jaulen gerne, die bellen gerne. Ich finde, die haben eine schöne Stimme, deswegen störe ich mich da nicht sehr dran. Aber also grundsätzlich störe ich mich nicht daran. Es ist nur, es ist ja ein Kommunikationsmittel der Hunde. Also ich kann ja nicht pauschal sagen, ein Hund darf nicht bellen, dann sollte ich mir halt keinen Hund holen. Ein Hund sollte durchaus auch mal bellen dürfen. Ist halt immer die Frage, wie viel, wovon und warum und in welcher Situation ist es gut und vor allem, sollte damit auch ab einem gewissen Punkt dann auch Schluss sein. Also ein Hund, der sich da in Rage bellt, der hat ja ein Problem. Der fühlt sich ja irgendwie nicht wohl oder der hat einen Konflikt. Das heißt, da muss ja sowieso irgendwie reagiert werden. Aber grundsätzlich, dass ein Hund bellt, ist ja mal erst kein Problem. Ein Problem wird es ja immer nur für den Menschen dann, je nachdem, wann und wie und wo das passiert. Es gibt ja sogar hier einige Huskies und Malamuts, die kursieren im Internet die Videos, weil das so süß ist. Und die machen das ja auch, das sind auch total Quatschhunde. Also die quatschen richtig, die unterhalten sich richtig. Das musst du mal recherchieren, das ist herrlich. Wirklich, die diskutieren richtig, mit der Stimme, mit dem Mund diskutieren die. Das sind halt Hunde, die, das ist wirklich rassetypisch. Das macht natürlich nicht jeder, aber das ist auffällig, wie oft die das machen. Und das sind halt auch Hunde, die, das siehst du bei den ganzen Schlittenrennen beispielsweise, wenn man sich sowas mal anguckt. Natürlich persönlich wahrscheinlich eher nicht, aber wenn man sich da Videos von anguckt, wirst du sehen, dass die unheimlich viel kommunizieren über die Stimme, die Hunde miteinander. Und das heißt, das ist da auch nie unterbunden worden und ist auch ein gutes Kommunikationsmittel, was auch zugelassen ist. Und deswegen hat sich das da auch besonders ausgeprägt. Also muss man natürlich auch mal gucken, wen habe ich da sitzen? Und warum tut er das, was er tut? Und wie kann ich jetzt oder wie können unsere Bedürfnisse aufeinander abgestimmt werden? Und das finde ich, sollte man immer erstmal ins Auge fassen. Und dann über eine Methode nachdenken, weil das auch davon abhängig ist. Wenn ein Hund aus Unsicherheit viel bellt, dann sollten wir halt erstmal daran arbeiten, dass ich ihm Sicherheit geben kann und dass er sich sicherer fühlt und eine Strategie entwickeln, wie wir das anders lösen können als über die Stimme und über Melden. Ich wäre ein sehr schlechter Hundetrainer, wenn ich jetzt einen Tipp oder eine Methode dafür nennen würde, weil das einfach so von dem einzelnen Hund abhängig ist, was der verträgt oder nicht und wie man das tun sollte, dass das unbedingt im Einzelnen angeguckt und besprochen werden muss. Bei uns zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach das Beispiel meiner Hündin Boogie, die natürlich als erstes in die 100% gegangen ist. Die hat mit Unsicherheit, hat das bei der gar nichts zu tun, sondern die fühlt sich dazu berufen, der Sheriff zu sein. Sie ist der Sheriff von absolut allem und oder wäre das gerne. Und beispielsweise früher, wenn ich die mit in den Gruppen in der Hundeschule hatte, da hat die angefangen irgendwann mal, hat die gemerkt, wenn ich dann, also wie die Regeln liefen oder wie es zu laufen hatte, was Hunde sollten oder nicht sollten. Und dann fing die halt an, wie so ein Sheriff, da loszuziehen und die Hunde zu korrigieren. Also hat das den Menschen sozusagen abgenommen. So wie so ein Hilfs-Sheriff ist sie dann los und hat dann die Hunde, die sich gekloppt haben, ist sie hingegangen, hat die einfach korrigiert. Sehr schön, Hunde haben dann ja auch aufgehört, nur ist die Boogie ja nicht immer dabei und das ist ja für die Menschen keine Hilfe, dass jetzt die Boogie da in der Hundeschule ihre Arbeit erledigt. Weil die Hunde ja sehr wohl wissen, dass sobald Boogie nicht da ist, brauchen sie sich ja auch dann nicht davor, vor dieser Korrektur fürchten. Aber das ist also so ein Hund. Und die nimmt sich halt alles zur Aufgabe und möchte da mitbestimmen und mitreden. Und das mussten wir jetzt erstmal untereinander klären, dass sie zwar gerne gewisse Aufgaben übernehmen darf, ich aber immer das letzte Wort habe. Und das kann ich dir sagen, war eine lange Diskussion zwischen uns. Weil das letzte Wort zu haben, also du müsstest mal in meinem Freundeskreis, in meiner Familie dich mal umhören, da ist sie wirklich bekannt für. Und wenn es nur das ist, das lässt sie sich nicht nehmen. Auf keinen Fall. Sie muss das letzte Wort haben. Und also wenn jetzt der Paketbote klingelt und die dann da unglaublichen Alarm hinter der Tür macht, dann ist jetzt das Ziel für mich gewesen, dass ich dann mit einem Kommando sie quasi abschalten kann, also sagen kann, so jetzt Schluss. Und dann möchte ich, dass sie von da an nicht mehr bellt. Sie verleiht ihrer Stimmung aber weiter Ausdruck, weil sie so einbremsen, dass die dann freudestrahlend und schwanzwedelnd hinter der Tür steht, das entspricht nicht ihrer Denke. Sie denkt ja so nicht. Sie denkt ja immer noch, da ist jemand, den ich nicht kenne, vor meiner Tür und der könnte gefährlich für mich und mein Rudel sein. Also bin ich dem gar nicht freundlich gegenübergestimmt. Ich bin so lange misstrauisch, bis ich weiß, wer das ist. Und wenn ich die Menschen in unser Haus bitte, dann ist geklärt, von auf allen Seiten, dass sie sich diesen Menschen anguckt, dass sie an dem schnuppert und dann entscheidet, ob sie sich zurückzieht oder ob sie dann Kontakt aufnimmt und dann aber auch freundlich ist. Und es endet eigentlich immer damit, dass sie freundlich ist, weil sie grundsätzlich Menschen eigentlich gerne mag. Es ist ganz selten mal passiert, dass sie sich dann in ihre Ecke legt und davon nichts mehr wissen will. Aber da hört ihr Job halt auf. Und das ist etwas, das muss man mit dem Hund eben ausdiskutieren und klären. Und das ging bei uns halt über Grenzen setzen. Also ich habe sie dann eben entsprechend trainiert. Und in diesen Trainingsphasen ist halt, so wie ich arbeite, immer wichtig, dass man sich auf die Sache konzentriert und sich nicht mit der Außenwelt beschäftigt. Weil das ist das, was die meisten Menschen immer wieder an den Punkt bringt, wo sie scheitern. Sie setzen sich das Ziel, also sie sagen, ich möchte, dass mein Hund an der Tür nicht mehr so einen Alarm macht. Jetzt erwarten die also Besuch von ihrer Kollegin oder weiß ich nicht, man klingelt die Person an der Tür und jetzt müssten die ja eigentlich erstmal mit dem Hund die Situation klären, bevor sie die Tür öffnen, um dann womöglich die Situation weiter klären zu müssen. Aber sie können sich jetzt ja nicht auf den Besuch konzentrieren und diesen Zeitdruck, der damit einhergeht, und auf den Hund. Also entscheiden sie meistens, dass sie es hinnehmen. Oder dann werden die unruhig und nervös, das stresst die Menschen, weil da ist der soziale Druck, da steht jemand an der Tür. Und der will ja zu mir reinkommen und jetzt lasse ich den warten, weil ich mich jetzt mit dem Hund befasse. Nachher geht der wieder oder der ist vielleicht sogar angepisst. Also stehen die Menschen total unter Druck und da entsteht Unruhe, Nervosität, Hektik und wird meistens entweder schlimmer oder auf jeden Fall nicht besser. Und deswegen muss man immer wirklich auch über Trainingsphasen sprechen. Das heißt, dass man sich wirklich auch dann, in dem Fall, würde man der Kollegin sagen, weißt du was, ich bin gerade mit meinem Hund im Training, der benimmt sich nicht so, wie er soll an der Tür. Sei mir bitte nicht böse, es kann etwas länger dauern, bis ich öffne. Und auch wenn du reinkommst, wird es vielleicht erstmal einige Momente dauern, bis ich mich dir zuwende und dir ein Getränk anbiete, weil ich erstmal mit meinem Hund kläre, dass er sich ruhig zu verhalten hat. Dann hat der Mensch nämlich echt Ruhe, sich auf seinen Hund zu konzentrieren, weil er hat die Sache vorher ja schon mit seinem Besuch geklärt. Und in diesen Trainingsphasen würde ich halt versuchen, auch wirklich viele Besuche, also viele Leute einladen, mit den Leuten klar besprechen, worum es geht. Also natürlich würde ich jetzt meiner Freundin nicht sagen, ey, du kommst nur, dass ich meinen Hund trainieren kann, sondern einfach wirklich zu sagen, ich freue mich auf deinen Besuch, sei mir nur nicht böse. Parallel muss ich das aber auch noch ausarbeiten mit meinem Hund. Hab da ein bisschen Geduld mit mir. Und dann kann man viel souveräner und ruhiger mit seinem Hund arbeiten. Und an solchen Dingen scheitert das ganz häufig, auch im Wald, diese Begegnungen. Die sind den Menschen unangenehm, die stresst die. Und du kannst einen Hund nur schwer zur Ruhe und zur Souveränität bewegen, wenn du es selber nicht bist. Weil die sind so sensibel und die haben so viel Gespür dafür und es braucht einfach Ruhe und Zeit. Und man muss also auch gucken, warum macht mein Hund das, wenn der halt einfach total gestresst ist davon, dass er Angst hat vor dem Menschen oder sich unsicher fühlt, dann müssen wir erstmal daran arbeiten. Und das ist ja auch ein Prozess. Das heißt, ich kann das nicht innerhalb von 2 Wochen vielleicht klären, weil Vertrauen aufbauen und eine Bindung und eine Beziehung und Selbstbewusstsein, das lernt ja kein Lebewesen auf diesem Planeten in 2 Wochen. Das braucht halt seine Zeit. Man muss in der Zeit nur einfach ruhig bleiben und souverän bleiben.
Was nicht immer einfach ist, aber ich finde es auf jeden Fall einen mega und einen brillanten Ansatz zu sagen, ich muss vor allen Dingen mein Umfeld in den Trainingszeiten informieren darüber, was ich gerade in welcher Phase ich gerade stecke mit meinem Hund. Mhm. Dass es eben einfach auch klar ist, dass Verständnis werben. Ich habe das sehr oft jetzt im Moment in der letzten Zeit mit Pelle im Wald gehabt oder wo auch immer wir Menschen getroffen haben, dass er auch erstmal immer sie angewählt hat. Aber du hast sofort gemerkt, oder dass er erst geknurrt hat, so nach dem Auto, Achtung, ich gebe laut, da ist jemand, da ist was, das kommt mir komisch vor, und dann auch gebellt hat. Das habe ich natürlich immer unterbunden und habe dann aber auch ganz gezielt Menschen, die ich gekannt habe oder die ich kenne, darum gebeten, in die Hocke zu gehen und in die Kommunikation mit dem Hund zu gehen, sodass er sieht, mehr und mehr sieht, dass es keine Gefahr darstellt und dass er einfach völlig frei sein kann und so weiter. Und die haben Gott sei Dank auch alle mitgemacht. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Nur so lernt ein Hund auch, weil er ja den ganzen Tag sowieso auch mit einem zusammen ist. Er lernt das ja vor allen Dingen dann und am besten, wenn Reize von außen kommen. Und somit ist auch jeder im Moment gerade aufgefordert, viele Dinge einfach auch zu ignorieren, zum Beispiel auch ihn zu ignorieren bei vielen Dingen, die wo man normalerweise dann auch, teilweise auch bei meinen Schwiegereltern so, dass ich die Briefe und sage, wenn ihr uns besucht oder wenn ihr vorbeikommt, achtet doch mal hierauf und darauf, damit helft ihr uns oder helft ihr Pelle. Und das funktioniert auch sehr gut. Und gerade bei der Bellerei oder wie eben auch, er kommuniziert sehr gerne. Also gerade jetzt, wo es ihm nicht besonders gut geht, er motzt die ganze Zeit. Und es ist wirklich so ein wirkliches Motzen. Es ist wirklich also ein Mix aus Brummen und Quietschen und also Unwohl. Und es nervt mich und ich möchte rennen. Ich darf nicht. Ich muss an der Leine gehen. Es ist scheiße, alle anderen spielen und ich darf es nicht. Und abgesehen davon tut's weh. Es ist nervt und so diese Töne gibt er auch von sich und dann da eben auch Missmut und auch so ganz normale Regungen. Was ich allerdings eben, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, nicht geil fand, war eben, wenn man ihm zu nahe kommt im Gesicht, dass er dann einfach anfängt zu brummen. Das funktioniert bei uns nicht, weil wir einfach ein Umfeld haben, dass ja, da gibt es Kinder, da gibt es alles Mögliche und er muss ein paar Dinge aushalten können. Und dazu gehört sogar auch eine extreme Form von vielleicht sogar übergriffiger Nähe. Brummen ist da nicht angesagt. Das hat jetzt nicht geschnappt oder so, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Weg vielleicht einfach auch nicht weit ist dahin. Und da gibt es so ein paar Dinge, selbst ja, wo es ihm jetzt nicht besonders gut geht, gibt es trotzdem Dinge, die gehen nicht und glaube auch eine gewisse Konsequenz in allen Lebenslagen. Ich weiß nicht, wie du siehst, ist wichtig. Also auch nicht, ja, so nach dem Motto, ach, jetzt habe ich heute mal keine Lust oder gut, dann lässt man es wieder durchgehen oder ja, dem Hund geht es jetzt wie in meinem Fall gerade im Pellet nicht so gut, dann lässt man es, ist man da vielleicht nicht so konsequent. Wie siehst du es? Ich sehe es so, dass ich finde, es gibt keine Entschuldigung für Erziehungsmaßnahmen und besser lieber dann, wenn man es tut, auch konzentriert oder man tut es eben gar nicht, aber wenn, dann auch durchziehen. Auch was das Unterbinden von so Bellattacken hat. Also ich meine, es gibt ja auch, dazu hat Pelle auch wirklich geneigt, dass er wirklich alles angebrummt hat und alles angebellt hat. Das wird jetzt wirklich viel, viel besser, weil ich aber auch, und wenn ich mitten im Wald stehe und wenn ich zwei andere Hunde um mich rumspringen habe, trotzdem mich diszipliniere und ihn mir an die Seite nehme und ihm sehr deutlich, sehr klar mache, dass das nicht geht, aber auch sehr konsequent.
Ja, Konsequenz ist natürlich grundsätzlich bei allen Dingen das A und O. Und jetzt bei einem Hund, der krank ist oder in irgendeiner Form Schmerzen hat, muss man sich nur darüber im Klaren sein, dass das Lernen nicht so gut funktioniert, wie wenn es einem gut geht. Mhm. Ich würde halt da immer gucken, was ist jetzt wirklich wichtig, jetzt auch wirklich sofort zu diskutieren und was nicht. Also es gibt natürlich Dinge, über die lässt sich nicht reden. Und es gibt Dinge, die kann man einfach aufschieben, weil sie jetzt nicht relevant sind, dass man sie sofort jetzt klärt. Aber wie du sagst, in dem Moment, wo ich anfange, muss ich es natürlich machen, muss ich es durchziehen. Ich sage nicht Sitz und lass das dann so stehen. Oder wenn er es dann nicht macht, oder also ich, das war jetzt ein Beispiel, aber es gibt ja genug Dinge. Er kann jetzt nicht nur, weil er krank ist, plötzlich da den Harry machen und alles vollkläffen. Das geht natürlich nicht. Aber wenn er jetzt, ich sag mal, an irgendeiner anderen Stelle nachlässiger ist und sich nicht gut konzentrieren kann oder auch einfach schlechte Laune hat, weil es ihm wehtut, das kennt man ja auch von sich, dann würde ich halt drüber nachdenken, was ich jetzt aktuell sofort einfordern muss oder was ich auf nach der Genesung wieder verschiebe. Das würde ich schon machen. Ja, und dann, ja, mit dem Brummen, das ist halt sowas. Da muss man halt auch vorsichtig sein. Es hat schon genug Fälle gegeben, wo ein Brummen, als es dann weggenommen wurde, direkt zum Schnappen und Beißen übergegangen ist, weil das Brummen nicht unterbunden wurde. Das heißt, ich würde versuchen, in so Situationen nicht über Druck das zu wobei natürlich, jetzt kenne ich den Hund nicht, ist schwer aus der Entfernung, aber ich würde versuchen, ein Brummen immer schon auch als solches wahrzunehmen, was es ist und zu gucken, warum tut er das, was ist da sein Ziel? Also, weil ein Hund macht ja nie etwas einfach so. Er hat ja immer einen Grund, warum er etwas tut. Und in dem Fall möchte er wahrscheinlich einfach diese besondere Nähe nicht. Ich habe das erlebt bei Nano damals, der auch aus dem Tierschutz kam und der seine Erfahrung einfach gemacht hatte, was immer das für eine war. Aber er hat auch, also es gab für ihn nichts Fürchterlicheres, als wenn man mit seinem Gesicht, also mit dem menschlichen Gesicht in die Nähe des Hundes, seines Gesichtes gegangen ist. Das war für ihn furchtbar und er hat geschnappt. Mhm. Er hat nicht gebrummt und geknurrt, vorher hat direkt geschnappt. Hat auch meine Mutter mal in die Stirn gebissen, hat, also da sind schon Sachen auch passiert dann. Mhm. So dass wir halt einfach angefangen haben, ihm erstmal körperliche Nähe genießen zu lassen. Also wir haben ihn erstmal versucht, dahin zu bringen, dass er sieht oder dass er lernt, das für sich davon zu profitieren, haben aber auch seine Warnungen schon wahrgenommen und auch akzeptiert, aber natürlich nicht endgültig, also nicht akzeptiert, so ja, der Hund will das halt nicht, deswegen der brummt oder knurrt oder schnappt und deswegen rührt den jetzt keiner mehr an, sondern wir haben einfach versucht, ihn erfahren zu lassen, dass das profitabel ist für ihn. Und am Ende war das ja, ein krasser Kuschelonkel. Also der hätte dich drauflegen können. Der fand das toll. Aber es war halt auch ein Prozess und es war erstmal eine Schutzmaßnahme seinerseits. Er hat sich schützen wollen mit seinem Schnappen. Und er hat, warum er geschnappt hat gleich, ohne zu knurren und zu brummen, wird wahrscheinlich eine Vorgeschichte gehabt haben. Er hat das in vielen anderen Stellen auch gezeigt. Ich weiß noch, wie er mal, war er ganz frisch bei uns. Und er hat im Park einen anderen Hund angegriffen. Einfach so. Der ist da hingerannt und hat da mega Theater gemacht und hat den geschnappt, den Hund. Und ich bin also, habe einen richtigen Brüll gelassen, bin dann also schnellen Schrittes durch den Park auf ihn zu, war richtig stinkig, wollte da jetzt mit ihm drüber diskutieren. Und als ich ankomme, 2 Meter war ich von dem weg, da schmiss der sich auf den Rücken und schrie wie am Spieß. Und das hat der in vielen Situationen gemacht. Also immer, wenn er das Gefühl hatte, jetzt gibt's Ärger oder jetzt habe ich Mist gebaut, dann hat der sich wirklich, der hatte solche Angst, der schmiss sich auf den Rücken und schrie um sein Leben. Sowas habe ich nie wieder gesehen. Und das war beängstigend und das war erschreckend und das war unwahrscheinlich traurig. Und der wird seine Gründe gehabt haben. Der war schon 7, als der bei mir ankam. Also der hat 7 Jahre nicht schöne Sachen gesehen und erlebt und wer weiß, was das gewesen ist. Ich habe überhaupt keine Infos zu seinem Vorleben gehabt. Aber der hatte Strategien dafür entwickelt, wie er sich schützte. Und natürlich war das ein Schutz, weil ich habe nichts mehr gemacht. Der hat sich da so hingeschmissen. Ich bin keinen Schritt mehr auf ihn zugegangen. Das arme Tier war ja kurz davor, unter sich zu machen, vor Angst. Da bin ich in die Hocke gegangen, habe den erstmal aufgefangen, weil der ja so gestresst war. Aber das war ein ganz spezieller Fall auch. Und man muss da immer die Weitsicht drauf haben, warum macht der Hund das? Was ist sein Ziel? Was will er damit erreichen? Und jetzt lass uns doch dem Hund zeigen, dass es eigentlich für ihn ein Profit ist. Und wir werden ihn jetzt davon überzeugen, dass es für ihn schön sein kann und dass es für ihn was Gutes ist. Und dennoch würde ich aber seinen Brummen in den Situationen akzeptieren. Heißt nicht, dass ich das so stehen lasse oder annehme, sondern einfach in dem Moment zu sagen, okay, das war also zu nah, dann gehe ich jetzt einen kleinen Schritt zurück und taste mich wieder da vorsichtig ran und dann gucken wir, wie weit du das jetzt im Moment vertragen kannst. Also da würde ich vielleicht versuchen auf diese Art, wobei ich ja Pelle nach wie vor noch nicht kennenlernen durfte, leider.
Wird passieren, da bin ich sehr sicher.
Und da würde ich mich freuen.
Ja, du wirst ihn lieben, da bin ich mir sehr sicher. Er ist ein Sonnenschein und er ist wirklich ein krasser Hund, auch dass er mit der Situation im Moment so, so, so gut klarkommt und auch sich trotzdem des Lebens freut. Und also wenn ich mir so ein bisschen das Bein verknackst hätte, dann wäre ich, glaube ich, deutlich unentspannter. Und das ist schon, ich meine, von sich aus selber sucht er ja auch den sehr engen Kontakt, die Nähe, ganz extrem und auch im Gesicht. Ne? Also, dass er auch wirklich so gezielt aufs Gesicht zugeht und versucht, einen am Ohr zu lecken und keine Ahnung so. Und das ist auch die Frage, inwieweit man das denn zulässt. Aber er ist schon ein Hund, der sehr körperlich ist und sehr auch das auch braucht. Also, er rollt sich auch richtig ein und so. Ne? Es ist nicht so, dass er
Ich habe ja auch das Foto gesehen mit Spanja. Also er sucht ja tatsächlich viel Nähe. Also ich denke, wahrscheinlich ist das, also ist jetzt dahergesagt, weil ich das ja nicht gesehen habe, aber es kann ja sein, dass das was bei ihm triggert. Also dass einfach dieses Gesicht an Gesicht wie so ein kleines, oh, das kann mir jetzt gefährlich werden. Da muss ich auf mich aufpassen. Also das kann sowas sein. Weder habe ich die Situation gesehen, noch kenne ich den Hund, aber er ist ja grundsätzlich mal erst oft unsicher. Und er ist ja kein grantiger Typ. Deswegen kann ich mir, genau, und daher würde ich eher mir, also ich frage mich jetzt, hat er da vielleicht einfach eine Unsicherheit wieder, die ihn dazu bringt? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das mehr so eine Macho-Sache ist.
Es ist mit Sicherheit Unsicherheit. Mit Sicherheit Unsicherheit, auch toll. Aber es ist garantiert auch so ein bisschen der Situation einfach geschuldet. Ne? Man muss irgendwie sehen, dass auch wenn ein Hund gerade im Moment nicht so ganz fit ist, dann aber ja trotzdem aber auch Signale gibt, so hey, mir geht's gut und keine Ahnung. Davon lässt man sich natürlich dann auch, wenn man ja will, dass es dem Hund auch gut geht, so ein bisschen, naja, überzeugen. Und sollte aber nie aus dem Auge verhalten, dass ein Hund eben einfach auch eventuell Schmerzen hat oder es ihm nicht so gut geht. Mhm. Und dann auch manchmal, ja, vielleicht einfach auch mehr für sich entscheidet, so hier im Moment ist es gerade mit mir so nicht. Das geht gerade nicht. Will ich auch nicht, weil es einfach, keine Ahnung, ich muss da irgendwie auch auf mich aufpassen, ne? Genauso wie du sagst. Mhm. Und ich denke auch, um den Bogen nochmal zu spannen zum Bellen letztendlich und auch zum Anschlagen, das kann tausend verschiedene Gründe haben. Also wir haben ja nicht ein Lebewesen, das immer einbahnstraßenmäßig funktioniert, sondern es ist Reizen ausgesetzt und es hat auch, genau, und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Aspekt, dass es Hunde gibt, die auch explizit dafür weitergezüchtet wurden, dass sie laut geben müssen. Gerade bei Jagdhunden ist es ja so, dass es ganz wichtig ist, da ist die Stimme ganz extrem wichtig, weil wenn die, keine Ahnung, ein totes Wild suchen sollen und es gefunden haben, müssen sie sich ja bemerkbar machen. Das sind so ureigene, schon auch natürlich durch den Menschen vielleicht auch gezüchtet, rausgezüchtete Attribute, aber die dürfen wir nicht ignorieren.
Genau wie bei Wachhunden auch. Die haben wir ganz oft zu Hause sitzen, wissen es manchmal gar nicht.
Ja, absolut.
Ja, Wachhunde oder Schutzhunde. Der Malinois ist ja beispielsweise, um das jetzt auch wirklich nochmal auf Boogie, warum lässt die denn den Hund bellen? Ja, muss ich die Finger von der Rasse lassen. Dann hätte ich mir wirklich etwas anderes überlegen sollen, wenn ich einen ruhigen Pfiffi will. Nur wenn ich mir jetzt diese Rasse ins Haus hole, dann muss ich mir doch wirklich mal erst angucken, was ist denn das überhaupt für ein Hund und was haben die sich da bei der Zucht überlegt? Und das ist ein Hund, der im Job bellt. Heißt nicht, dass die immer bellend in der Gegend rumrennt. Die hat das total unter Kontrolle. Ich meine, die liegt hier neben mir. Ihr hört sie ja selten bellen. Die ist immer neben mir. Das ist kein Hund, der viel bellt, aber sie hat ihre Aufgaben und bellen gehört eben zu einer ihrer gewählten Kommunikationsarten. Sie hat kommuniziert auf viele verschiedene Arten, aber bellen wird sicherlich immer eine sein, auf die sie gerne zurückgreift. Und da werde ich auch irgendwo eine Strategie finden müssen, damit zu leben. Wenn ich jetzt einen Schäferhund mir hier ins Haus hole, dann brauche ich mich nicht wundern, dass wenn er wachsam ist, da auch das mit gewissen Geräuschen einhergeht. Und wir kriegen die halt unter Kontrolle. Das ist halt der Punkt. Die zu kontrollieren heißt nicht, jemanden nur zu deckeln und alles zu unterbinden. Und bellen kann ja auch ein kurzes Melden sein. Es gibt Hunde, die machen dann einfach nur wuff, wuff. Und dann ruft Fatih von hinten schon Schluss und dann hört der Hund halt auf. Aber dann hat er trotzdem gemeldet, hat seinen Job gemacht und hat das so gemacht, wie er es fühlt.
Ja, ich sehe es auch tatsächlich zum Beispiel auch so ein Hund wie Bilbo zum Beispiel, der braucht das Bellen eigentlich gar nicht, weil er einfach mit seinen 4, 5, 6, 7 anderen Maremano-Kollegen nichts weiter zu tun hat, als sich vor einen Wolf zu stellen und ihm zu signalisieren, geh. Zieh hier, Leine.
Du nein.
Du nicht. Du bist nicht erwünscht. Du kommst hier nicht rein.
Gehörst nicht dazu.
Du gehörst nicht dazu, genau. Und ist auch, die haben auch so viel Souveränität, dass sie es nicht brauchen. Und wenn sie bellen, dann hat es immer einen Grund. dann ist es wirklich ein driftiger Grund. Und das ist bei Bilbo eigentlich immer so gewesen, bis ihn Pelle versaut hat.
Es ist ja nicht endgültig.
Nein, es ist nicht endgültig. Prozess. Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Aber ich denke auch so, dass immer wieder kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, guckt euch doch mal die Hunde an und guckt euch doch mal an, was ihr euch da anlacht. Und klar, man kann viel trainieren und man kann mit Sicherheit einfach auch vieles abgewöhnen, aber auch das ist wieder Arbeit. Also ich glaube, jetzt in meinem Fall einen Jagdhund davon zu überzeugen, die Stimme nicht regelmäßig zu erheben, wird eine Herausforderung auf jeden Fall. Es ist Spaniel, es ist so, die ist auch eine Jagdhündin, aber sie...
Das ist aber ein stiller Jäger, ne? Das sind ja die, sie ist ja eine Jagdhündin, die tatsächlich selber jagt und dabei sind die ja extrem still.
Sie ist eine Sichtjägerin, genau. Sie sieht was und dann ist.
Aber sie jagt selber. Wenn sie jetzt bellen würde, würde sie wahrscheinlich nicht so gut Beute machen. Aber zum Beispiel der Beagle, der jagt selber ja. Also der treibt das und ist halt ein Hilfsmittel für den Jäger. Das heißt, dem wurde wirklich beigebracht zu bellen, während einer Hündin wie Spanier, die selber jagt, für die wäre Bellen eher schlecht. Das heißt, auch da muss man unterscheiden, was ist tatsächlich die Verwendung des Hundes gewesen. Oder die Galgos, die spanischen Galgos, sind sehr stille Hunde. Das sind keine Beller, keine Kläffer. Klar können die bellen, aber das ist jetzt nicht das, was sie maßgeblich tun bei der Jagd. Die holen und liefern ab. Still.
Was ist denn so die effektivste Art und Weise? Natürlich ist es ein Prozess, das haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt, aber wie unterbindest du das oder was ist das effektivste Mittel, einen Hund davon zu überzeugen, nicht zu bellen?
Mit ganz viel Ruhe einmal, selber ganz, ganz ruhig zu bleiben und ihn nicht ans Ziel kommen lassen. Weil der Hund hat ja, also man muss immer ein bisschen überlegen, was will er damit erreichen? Möchte er damit jemanden imponieren oder meistens will er ja jemanden von sich fernhalten? Und das Ziel darf er natürlich nicht erreichen. Er darf es nicht, er darf damit nicht durchkommen sozusagen, weil wenn es erfolgreich ist, was er da tut, dann, dass die Situation in seinem Sinne geregelt ist, dann wird er das Verhalten natürlich nicht einstellen. Also das heißt, man sollte die Situation entsprechend so regeln, dass er überhaupt nicht ans Ziel kommt. Also was ich zum Beispiel wunderbar immer mache, ist diese Platz, also diese Deckentraining bei Hunden, die bellen. Das heißt also, wenn die an der Tür ein Klingeln kommt und der Hund meldet das, dann gehe ich in eine absolute Ruhe. Ich rede mit dem Hund immer ruhig. Aber man kann auch als Hilfe eine Hausleine machen. Das heißt, der Hund hat ein kleines Geschirr an und an dem Geschirr ist eine ganz kurze 20 Zentimeter Leine, einfach damit man nicht an dem rumrobben muss. Und man führt ihn dann auf eine Decke oder man schickt ihn auf eine Decke. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie gut der Gehorsam zu dem Zeitpunkt in diesem Team schon ist. Optimalerweise muss man nicht an den Hund ran, sondern kann ihn einfach so zu einem Platz bringen, wo er zur Ruhe kommen soll. Wie er das tut, ob er sich dann da hinsetzt oder legt oder steht, ist ja egal. Aber er soll sich zurückziehen. Er ist nicht mehr involviert in die Situation da an der Tür. Als Beispiel jetzt, wenn wir jetzt die Türsituation nehmen. Das ist ja meistens der Fall, dass es an der Tür Probleme gibt.
Klassiker.
Das heißt, ich nehme ihn ganz raus aus dieser Situation. Er darf überhaupt nicht mehr mitreden. Er hat das jetzt einmal kurz gemeldet. Ich unterbinde das weitere Bellen und ich bringe ihn an einem bestimmten Platz, wo er jetzt zu verweilen hat. Er kriegt keinen Ärger, ich schimpfe nicht mit dem, ich werde nicht laut, ich werf nichts auf den oder sonstiges. Es sind natürlich Dinge, die kann man machen. Aber sehr bestimmt muss er dann eben auf seinen Platz und sich dort beruhigen. Und wie das natürlich geht, es hängt von dem Hund und dem Menschen ab, wie man das dann nachher übt. Man übt das natürlich auch nicht dann, wenn es losgeht, ne? Also diese Platzübungen, wo er oder Ruhearbeit als solche trainiere ich ja nicht dann, wenn die Erregung die allerhöchste ist, sondern die trainiere ich schrittweise. Also ich fange reizarm an und dann ist eben diese Situation an der Tür, wenn der Hund sehr erregt ist und laut ist und da viel Unruhe drin ist, das ist eine Situation, in der ich so ein Training natürlich nicht beginne, sondern das ist eher etwas, was ich hintern anstelle. Also bis dahin habe ich schon lange mit dem Hund trainiert, dass er zur Ruhe kommt auf dieser Decke. oder auf einem bestimmten Platz. Ist ja egal, was das für ein, ob das ein Korb ist. Also ich mag Decken halt ganz gerne. Da, die kann ich ja überall hinlegen, wo ich möchte, die Decke. Die kann ich ja sogar mitnehmen ins Restaurant. Und das ist einfach der Platz, der Ort für den Hund, wo er zur Ruhe zu kommen hat. Und ja, kein Job erledigt. Mhm. Das ist auch eine schöne Sache für während man isst bei Tisch. Dann kann man das schon mal anfangen zu trainieren. Der Hund hat nicht zu betteln und unter diesem Tisch herzufegen und den Kopf aufs Bein legen und sowas alles, sondern er soll auf seine Decke. Und da soll er auch zur Ruhe kommen. Ist mir jetzt egal, wie er das tut. Ich würde auch da kein Kommando dazu geben. Ich bringe ihn nicht auf die Decke und sage Platz, sondern ich bringe ihn auf die Decke. Und das mache ich halt, wenn es sein muss, 100 Mal, bis er da bleibt. Und bis er merkt, ich bleib da jetzt. Und dann kommt er von sich aus zur Ruhe. Das ist halt ein langes Training, aber das ist dafür nachhaltig und funktioniert.
Kann man das auf andere Situationen adaptieren so ein bisschen? Also wie ist es zum Beispiel mit Begegnungen im Wald, auf der Straße, keine Ahnung, wo ein Hund dann anfängt zu bellen, was an, zum Beispiel andere Hunde anbellt, andere Menschen anbellt?
Ja, man könnte natürlich, also jetzt mit der Decke in dem Fall nicht, ich packe ja dann nicht die Decke aus und sage, jetzt legt er sich hier hin, aber grundsätzlich selber in die Ruhe zu gehen und sehr souverän und ruhig den Hund zu blockieren in seinem Ziel. Also wir bleiben ruhig, ich konzentriere mich auf meinen Hund. Ich kann das, ich kann ihm ja natürlich in dem Moment auch ein Kommando geben, wenn ich möchte. Ich würde gucken, ob das eine Unterordnung ist oder ob man ein, also ich habe zum Beispiel bei meinen Hunden gibt es das Wort hinlegen. Da ist mir das egal, wie und wo die sich hinlegen. Und dann gibt es das Kommando Platz. Das gehört in die Unterordnung für mich. Hinlegen. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo hingehe mit der Boogie oder auch wenn ich mich unterhalte mit jemandem und die wuselt da jetzt um mich rum. Ich möchte, dass sie zur Ruhe kommt. Dann sage ich zu ihr nur hinlegen und dann ist mir das egal, wo sie sich hinlegt und wie sie das tut. Das bedeutet, wir kommen zur Ruhe, wir machen eine Pause. Und das sind Dinge, die kann man auch mit nach draußen nehmen. Die kann man, aber auch da übe ich diese Sachen natürlich erstmal nicht in einer hochenergischen Situation, ich nehme sie aber damit hin. Und das absolut wirklich, das Wichtigste ist, die Ruhe zu bewahren und selber nicht das gleiche Verhalten zu zeigen wie der Hund. Das ist, was man halt oft beobachtet. Man beobachtet oft Hunde, die machen Riesengezeter an der Leine oder auch nicht, ist ja egal, bellen und knurren und steigen in die Leine ein und ziehen an der Leine und auf der anderen Seite der Leine zieht der Mensch an der Leine und rockelt an dem Hund rum und dann, nein, Schluss, hör auf, und dann wird da geschimpft und der Mensch schimpft und der Hund schimpft und es ist super aufgeregt alles und es ist super laut und der Hund hat überhaupt kein Konzept, er hat kein Alternativverhalten, man hat ihm nichts angeboten, der schreit ihn einfach nur an. Das ist, glaube ich, das Falscheste, was man tun kann. Ich würde ihm einfach eine Aufgabe geben und die setze ich in aller Ruhe durch. Dann hat er, würde ihn gar nicht damit weiterkommen lassen mit dieser Bellerei. Sondern ich würde einfach wirklich in der Situation sagen, du kriegst jetzt eine Aufgabe von mir, nämlich zum Beispiel jetzt eben dich hinzulegen und zur Ruhe zu kommen. Und das, da habe ich jede Geduld der Welt, das mit dir jetzt durchzukauen, mein lieber Hund. Weil das führt wiederum zur Ruhe. Und ich glaube auch, der Hund merkt ja dann auch, wie souverän und ruhig der Halter bleibt. Und das hilft ihm dabei, sich selbst zu beruhigen. Und das hilft ihm auch dabei, Verantwortung abzugeben.
Finde ich sehr spannend und sehr interessant und vielleicht könnt ihr das alles mal in einer ruhigen Minute wohlgemerkt ausprobieren. Tatsächlich wirklich mal Stück für Stück euch da entlang zu hangeln und schreibt uns übrigens auch gerne einfach mal so euer Feedback, auch wenn ihr Anregungen habt, immer gerne. Entweder auf info@goodwillrun.de oder aber auch im Kommentarfeld bei Podigy, ganz je nachdem, wie ihr das gerne handhaben möchtet. Wir binden auch Meinungen, Stimmen und so weiter immer gerne ein und zum Thema Bellen sowieso auch. Also wie sind eure Erfahrungen da und so ihr denn den ein oder anderen Tipp von Sarah oder Hinweis von mir gebrauchen könnt, wenn es funktioniert oder aber auch wenn es gar nicht funktioniert, lasst es uns super gerne wissen. Wir sind gespannt auf alle Reaktionen. Gibt es ja immer wieder auch schöne Reaktionen und manchmal auch kritische Töne. Das tut gut, um diesen Podcast besser zu machen. Und eben einfach auch die Philosophie von der will nicht nur spielen, auch weiterleben zu lassen. Dafür könnt ihr auch einiges tun in dem Moment, wo ihr, das ist ja auch unser Credo immer und immer wieder, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern eben einfach auch Dinge mal auszuprobieren oder versuchen, den Hund zu verstehen als allererstes. Warum macht der Hund das? Und warum hat man vielleicht auch einen Hund, den man nie haben wollte? Also vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass man sich einen Hund ausgesucht hat, weil man die Rasse toll findet. Und im Fall von Bällen zum Beispiel ist es so, dass es ausgerechnet leider nun ein Hund ist, der vielleicht sogar ein Schutzhund ist oder ein Herdenschutzhund ist, der, und ihr wolltet vielleicht einen Hund, der viel mehr Laut gibt. Denn all das kann ja passieren, weil man eben nicht perfekt ist. Und wenn wir innerhalb des Podcasts die Möglichkeit haben, Aufklärungsarbeit zu leisten und immer wieder auch Akzente zu setzen, alle gemeinsam, dann ist das doch was Gutes. Findest du nicht auch?
Finde ich absolut, genauso.
Sehr gut. Dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Und hier ist es sehr still. Du merkst, es ist, hat nicht geklingelt, es ist nichts los.
Ja, bei uns auch nicht. Boogie liegt auf dem Rücken, alle Viere von sich gestreckt.
Guck mal, siehst du. So soll es sein. Bis zum nächsten Bellen an der nächsten, in der nächsten Woche, Sarah, wenn ich wieder nach Köln belle, um dich abzuholen bei Der will nicht nur spielen. Wünsche dir eine schöne
Woche. Freue mich drauf. Bis nächste Woche, Mike. Tschüss.
Dann. Tschüss, tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.